gemacht habt. Schön, dass ihr da seid. Müssen wir heute auf alte Weise machen, ohne Aufnahme, ohne Internet. Haben die damals auch alle nicht gehabt, sondern die haben das Wort Gottes gehabt und genauso den Gottesdienst gemacht, den wir jetzt gerade so feiern. Amen. Ich habe heute für uns den Text aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13, nämlich die Jahreslosung, die für den Jahr 2023 gegeben hat, der Gott, der mich sieht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, meistens wird das ja in den Gemeinden, nimmt man irgendwann Anfang des Jahres auch diesen Text und verkündigt daraus. Und wir sind am Ende von diesem Jahres und ich komme mit dem Text, der am Anfang des Jahres steht. Und aber vielleicht gerade deswegen, weil es heißt, der Gott, der mich sieht. Und wir haben ja schon eingangs gehört, dass Juliane ja auch sagte, dass wir aus vergangenen Zeiten Zeugnisse auch vielleicht ablegen können, wo wir bezeugen selbst wirklich kennen, Gott hat mich gesehen. Weil das ist ja was ganz Persönliches. Das muss ja wirklich bei uns ankommen. Ich glaube, die meisten, die kennen die Geschichte mit Hagar, die Magd, nicht Sklavin, sondern die Magd von Sarai, die noch damals Sarai geheißen hat, nicht Sarah. Und die Situation eben, dass Sarah nach 10 Jahren immer noch keine Kinder hatte oder bekommen konnte und dann eben auf den Ausweg, auf die Sitte zurückgriff, die die Israeliten hatten oder zu der Zeit Abraham, die die Sitte hatten, dass man eben seine Dienerin oder seine Knechtin nehmen konnte, den Mann zuführen konnte und das Kind, das dadurch entstanden ist, die Herrin selbst dann gehörte und somit auch Nachkomme gesichert worden ist. Und Sarah ist ja da eingelenkt und ihr kennt das, dass das nicht wirklich gut gelaufen ist. Hagar hat sich über ihre Herrin drüber gestellt. Sie natürlich in guter Hoffnung bekommt ein Kind und Sarai unfruchtbar bekommt kein Kind. Und das hat sie als Frau ihrer Herrin richtig eine mitgegeben. Da drüber stand Sarai nicht. Die hat darunter gelitten, hat sich bei ihrem Mann beschwert, Abraham, noch zu der Zeit Abraham. Und sagte, sie ist deine Magd, tu mit ihr, wie du denkst, mach, was du willst. Und Sarah hat richtig ihre Karte ausgespielt und hat ihre Magd dementsprechend auch gedemütigt. Und aus diesem Hintergrund ist ja Hagar geflüchtet. Und wir kennen im ersten Buch Mose Kapitel 16, Vers 8 weiterlesen, nämlich da, wo ein Engel des Herrn Hagar begegnete. Nämlich 1. Mose Kapitel 16, Vers 8, und er sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Ich möchte, bevor ich weiter predigen tue, nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir so sehr für deine Gegenwart, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du heute noch durch deinen Geist zu unseren Herzen redest, Herr. Dass du ein lebendiger Gott bist. Du thronst, du sitzt zur Rechten Gottes, Herr. Und du bist das Haupt dieser Gemeinde, dieser Versammlung, Herr. Und wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deinen Geist, Herr. Wir danken dir für dein Wirken. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du ganz persönlich heute zu jedem Einzelnen von uns sprichst, Herr Jesus. Dass wir heute wirklich gestärkt und gesegnet und mit dem Blick zu dir dies Jahr auch so beenden und auch neu beginnen, Herr Jesus. Darum bitte ich dich, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes meine Lippen salbst und die Herzen öffnest für das, was du heute an jeden zu sagen hast. Danke dafür, Herr. Amen. Ja. Der Engel des Herrn, da sprach der Hagar, sei das Mag, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Wir können hier schon eine wunderbare Wahrheit gleich in diesem Vers sehen. Nämlich, Hagar war eine Ägypterin, die war total okkultisch gewesen. Die war unter ganz andere Götzen verhaftet und kannte gar nicht den Gott Abrahams. Der war ihr fremd gewesen. Den kannte sie nicht. Selbst wenn sie als Dienerin bei ihrer Herrin gewesen ist, bei Sarai und bei Abraham, heißt das noch lange nicht, dass sie auch an diesen Gott geglaubt hat, sondern sie war nur eine Dienerin gewesen, mehr nicht. Und trotzdem können wir sehen, dass Gott sie bei Namen nennt, nämlich Hagar, Sarais Magd. Er hat ihr bei Namen genannt und hat ihr auch ihre Stellung gesagt, die sie innehatte. Und wenn er zu ihr gesagt hat, wo kommst du her und wo willst du hin? Dann hat er nur den Gespräch mit ihr gesucht. Er hat ein Gespräch eröffnet, dass sie Antworten geben tut. Aber gewusst hat er von Anfang an, wer sie war, woher sie kommt und wohin sie gehen will. Gott ist Hagar ganz persönlich begegnet und hat sie ganz persönlich bei Namen genannt. Sie hat gewusst gehabt, ich bin angesprochen. Nicht, weil ich jetzt irgendwo gewesen bin und dieser Gott Langeweile gehabt hat und irgendwo rumspaziert ist und mich da an dem Brunnen gefunden hat, sondern sie hat gewusst gehabt, dieser Gott hat mich aufgesucht, der ist mir selbst begegnet. Und das ist eine wunderbare Wahrheit, die von der Bibel her auch durchweg zu sehen ist, dass Gott einen jeden Menschen kennen tut. Wir kennen das zum Beispiel auch in die Begegnung mit Zachäus sehen. Zachäus, wo Jesus Wunder und Zeichen getan hat und viel Menge um ihn gewesen ist. Und man liest von der Bibel von ihm, dass er ein Mann war von kleiner Gestalt und dass er auf ein, auf ein Maulbeerfeigenbaum. Ich sage immer Maulfeigenbaum. Maulbeerfeigenbaum. Raufgeklettert ist, um ja diesen Jesus zu sehen, um ihn zu erspähen. Und wir können sehen, ich glaube, jeder von euch hier kennt die Begebenheit mit dem Oberzöllner Zachäus. Und Jesus spricht ihn an und sagt zu ihm, Zachäus, heute noch muss ich in dein Haus einkehren. In Lukas Kapitel 19, Vers 5. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends hernieder, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Auch hier die Begebenheit, dass Jesus, der ihn überhaupt von Neuen Testament kennen wir nicht lesen, dass Jesus zuvor in irgendeinem Kontakt mit ihm gewesen ist, aber er spricht ihn mit Namen an. Heute noch muss ich bei dir einkehren. Er muss, der hat gar nicht gefragt, ob er darf. Der hat gesagt, heute muss ich bei dir einkehren. Und hat sich Zachäus dagegen gesträubt? Na, mitnichten. Wenn der auf dem Maulbeerbaum geklettert ist, um Jesus zu sehen, dann sage ich euch, das ist nicht auf seinen eigenen Mist gewachsen. Das war der Geist Gottes, der in ihm dies gewirkt hat, dass er so eifrig gewesen ist, dass er auf den Baum geklettert ist, um dass er Jesus ja erspähen tut. Schaut, auch genau das ist ein Date, der in die Vorbestimmung Gottes gewesen ist. Das war kein Zufall gewesen, sondern das ist genau das, was Gott mit dem Zachäus geplant hat. Gott hat ihn bei Namen gekannt. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, Gott kennt uns beim Namen. Das ist nicht, ich bin ein Christ, weil so viele Christen sind und ich habe mich bekehrt, weil ja auch so viele bekehrt sind und das Evangelium gehört habe. Und jetzt zähle ich mich auch zu den Christen, sondern ich muss wissen, dass dieser Jesus, dieser Gott mich ganz persönlich kennt. Ich muss wissen, wenn ich der Einzigste bin, der auf diese Welt gewesen wäre, dann wäre Jesus genauso für mich gestorben wie für jeden anderen. Das muss was Sicheres in unseren Herzen sein. Wisst ihr, umso sicherer ich mir die Zuwendung Gottes in mein Leben bin, umso innerlicher wäre ich frei und die Vorenthalte, die ich gegenüber Gott habe, bauen dadurch ab. Das Vertrauen zu ihm wird noch größer. Das ist wie in eine gute Beziehung, wenn man eine gute Ehe gehabt hat. Man ist verliebt und mit den Jahren merkt man die Unterschiede. Und man hat irgendwo immer noch in sich was, was verborgen ist, was der Partner gar nicht so kennt. Und mit der Zeit merkt man, dieser Partner, dieser Ehepartner, da wächst das Vertrauen mehr und mehr zu ihm. Und du erzählst plötzlich Geschichten aus deinem Leben, du erzählst von deinen Emotionen in deinem Leben, so wie du noch zu keinem preisgegeben hast. Dadurch, dass du erkannt hast, dein Partner, der ist dir wirklich zugewandt. Das ist eine treue Person, der liebt dich. Und genau so müssen wir es mit Gott haben. Dass Gott jemand ist, der uns wirklich so durch und durch kennt, dass es nicht ein Zufall ist, dass ich irgendwann das Evangelium gehört habe, sondern dass ich weiß, dass Gott Zeit und Stunde gewusst hat, wo er mich ganz persönlich anspricht und wo ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus komme. Das war Gottes Plan für dein Leben und mein Leben. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt, weil es mir von der Bibel her immer wieder zeigen tut. Wir können lesen in Sprüche Kapitel 5, Vers 21. Denn eines jeglichen Wege liegen klar vor die Augen des Herrn und er achtet auf alle seine Pfade. Oder Hiob Kapitel 34, Vers 21. Denn Gottes Augen sind auf die Wege eines jeden gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer macht. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Gott hat dich nicht erst kennengelernt, weil du das Evangelium gehört hast und dich bekehrt hast. Gott kennt dich schon, ehe du geboren warst, ehe du in Mutterleib zustande gekommen bist, kennt er dich schon. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Da heißt es, gewiss, du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Du bist von Gott gewollt, Gott hat dich gemacht, du bist kein Zufall. Wenn deine Mama, dein Vater, die hat dir Gott zugedacht. Die sind nicht zusammengekommen und dadurch bist du geboren worden. Nein, Gott hat dir dein Vater und deine Mutter zugedacht. Und dass du geboren worden bist, ist der Wille Gottes gewesen für dein Leben. Das ist so wichtig, das zu verstehen und zu sehen. Wie Gott wirklich an dein Leben interessiert ist, du bist von Gott gewollt. Das ist kein Zufall, dass du ein Kind Gottes geworden bist. Das ist im Willen Gottes passiert. Da heißt es weiter in Psalm 139, Vers 14. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Du bist wunderbar geworden, wenn du dir in den Spiegel guckst. Und da rummägelst, weil dir deine Nase oder dein Kinn oder die Falten dich nicht passen oder sonst wie, dass du an dir rummägelst, dann denk bitte daran. Gott sagt, du bist wunderbar gemacht. Das ist, wie Gott dich sieht. Wir sehen uns immer ein Stück weit anders. Aber wir müssen uns auf die Perspektive Gottes sehen, so wie Gott uns sieht. Amen. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Vers 15, als ich im Verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war ich nicht unsichtbar für dich. Du sahst mich schon, als ich ein Miniknäuel von Zellen war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Ist das nicht wunderbar? Alle Tage deines Lebens stehen im Buch Gottes. Alle Tage. Der erste wie der letzte. Keiner von uns weiß, wenn wir hier weggehen. Keiner von uns. Gott weiß. Gott weiß deine letzte Stunde. Er ist der Herr über Leben und Tod. Sonst keiner. Keine Krankheit, kein Krieg oder sonst irgendwas. Gott hat jeden seine Zeit festgestellt. Das ist für unseren Verstand unfassbar. Das können wir nicht begreifen. Wenn Kriege in Menschen durch Krankheiten oder durch Kriege, durch Unfälle sterben, ja, kann das sein, dass das auch gewesen ist, dass der jetzt gestorben ist und die Zeit festgesetzt worden ist von Gott? Ja, davon bin ich überzeugt, weil Jesus Herr über Leben und Tod ist. Da oben im Himmel kommen keine an, wo Gott gucken muss, hoppala, mit dich habe ich ja nun gar nicht gerechnet. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen lustig gesagt, aber das ist Realität. Gott weiß es. Wir haben einen Gott, der über Leben und Tod steht, der über alles regiert und herrscht. An diesen Gott glaube ich. Ich habe keine Angst vor irgendwelche Krankheit, von irgendwelche Unfälle oder sonst was, weil ich genau weiß, Gott hat meine Zeit festgesetzt und da kann sonst was kommen. Wenn Gott meine Zeit nicht dran ist, dann brauche ich überhaupt keine Angst haben, dann werde ich hier nicht weggehen. Und wenn meine Zeit dran ist, dann kann ich die größten Ärzte mir suchen, die beste Professoren, wenn ich krank bin. Da könnte ich mir vom Verkehr die größte und beste Sicherheit nehmen. Das wird alles nicht nützen, wenn Gott deine Zeit festgesetzt hat. Für mich ist das tröstlich, dass ich nicht den Zufall oder die Willkür des Teufels ausgesetzt bin, sondern ich bin dem Willen Gottes ausgesetzt für mein Leben. Und er hat ein Ziel mit meinem Leben. Er hat mein Leben den Anfang reingesprochen und er spricht auch das Ende rein. Punkt aus, fertig. Schau, wie wir das auch gerade gehört haben. Gott sieht uns. Gott sieht dich und sieht mich. Den Ein- und den Ausgang. Völlig ist unser Leben vor Gottes Augen völlig durchdrängt. Wie unser Leben wirklich ist. So können wir es sehen bei Hagar. Gott hat sich in ihren Lebensweg gestellt. Genauso wie er sich in unseren Lebensweg gestellt hat. Wir können weiterlesen in 1. Buch Mose 16, 11, da heißt es, weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du hast empfangen und wirst einen Sohn gebären und du sollst, den sollst du Ismael nennen, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Hier steht noch nicht einmal, das Gebet zu ihm erhört hat, sondern hier steht, er hat dein Jammern gehört. Die hat gar nicht zu Gott gebetet, das steht da gar nicht, sondern sie hat nur gejammert. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist. Ich bin in keinem christlichen Haus aufgewachsen. Und ich habe auch, wie ich Not habe gehabt, gejammert über meine Lebenssituation. Ich habe nicht zu Gott gebetet. Ich habe gejammert über meine Lebenssituation, die ich nicht ändern konnte, die mir über den Kopf gewachsen sind, worüber ich nicht mehr Herr gewesen bin und keinen Ausweg mehr gefunden habe. Da habe ich gejammert, aber nicht gebetet zu Gott. Und Gott hat mein Jammern auch gehört, dass er jemanden geschickt hat, der zu mir sagte, Mensch, um das du glauben kannst, bete doch zu Jesus, dass er dich hilft. Und genau das ist passiert. Hat er dein Jammer nicht auch gehört? Hast du von Anfang an in deiner Not gleich zu Gott gebetet? Dies ging auch ein Jammern voraus. Und irgend durch eine Situation hat dir Gott jemand an die Seite gestellt oder ist ein Wort zu dir gekommen. Auf irgendeine Weise, auf einmal ist der Blick zu Gott gerichtet worden und dann hast du angefangen zu Gott zu reden, richtig? Das war Gottes Eingreifen in dein Leben, versteht ihr das? Wir haben von uns aus nicht Gott gesucht, sondern er ist uns begegnet. Er hat all unsere Schritte gekannt, er kennt jede Minute und Sekunde unseres Lebens und er hat dein und mein Jammern gehört und hat sich in unseren Lebensweg gestellt, genauso wie er es bei Hagar gemacht hat. Nicht anders. Auch als Gläubige, wie wir Gott jetzt schon lange kennen, werden unsere Gebete erhört. Ist es nicht so? In Offenbarung Kapitel 8, Vers 3, da heißt es, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und da hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Engels mit einem Räucherwerk, das die Gebete der Heiligen ist und verstärken soll. Das kommt vor Gottes Thron, deine und meine Gebete. Gott hat am Anfang unser Jammern gehört und hat sich zu uns gewendet. Und heute als seine Kinder sind wir, wo die Gebete wie ein wohlgefälliges Räucherwerk hochsteigt vor den Thron Gottes und er deine und meine Gebete als Gläubige erhört. Ist das nicht was Wunderbares? Gott hat uns gehört, wie wir noch nicht bekehrt gewesen sind, wo wir noch gar nicht auf Gott gehört haben, wo wir mit Gott noch gar nichts zu tun gehabt haben, hat er unser Jammern und unser Gebet gehört. Wie viel mehr jetzt als Kinder Gottes? Wie viel mehr neigt er sich jetzt unser Ohr zu, wenn wir beten? Das hat Auswirkungen. Gott lässt das Gebet seiner Kinder niemals unbeantwortet. Niemals. Ich habe nicht gesagt, dass er alle deine Gebete erhört und genauso macht, wie du es dir betet. Aber es bleibt nie unbeantwortet. Vielleicht ist es, worum du betest, was Gott nicht für dein Leben geplant hat oder was für dich nicht gut ist. Wie oft, ich bin Gott dankbar, dass er nicht immer meine Gebete erhört. Weil das, was ich mir vielleicht oft erbitte, hat für mein geistliches Leben oder für mein natürliches Leben, bringt es mehr Schaden als Gutes. Und Gott beantwortet die Gebete, indem er was anderes mit meinem Leben macht. Versteht ihr, was ich meine? Er lässt niemals das Gebet der Kinder Gottes unbeantwortet. Niemals. Wir können weitersehen in im ersten Buch Mose 16,30. Da heißt es, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, habe ich hier nicht den gesehen, der mich gesehen hat? Sie nannte den Namen des Herrn, der mit mir redete. Das ganz persönliche Reden Gottes in deinen Herzen, dass du hundertprozentig weißt, Gott hat zu mir geredet. Das ist ja wie Matthäus Kapitel 4, Vers 4. Aber Jesus antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist dieses sogenannte Rhema-Wort, nicht dieses Logos vom Griechischen, sondern dieses Rhema, das ganz persönlich in dein Herzen, wo du weißt, Gott hat zu mir geredet. Wie ich Gott kennengelernt habe, das erste Mal, da habe ich gewusst, Gott hat zu mir geredet. Gott hat in mein Herzen geredet und hat gesagt, Benno, jetzt will ich dich retten. Nicht nur deine Frau, jetzt will ich dich retten und will dir ein neues Herz geben. Und ich habe gefragt, wie willst du mir ein neues Herz geben? Na, lies Hesekiel 36 und bekenne es über dein Leben. Genau das werde ich mit dir machen. Ganz persönliches Reden Gottes in dein Herzen zu hören. Nicht, was der Prediger oder der Pastor oben auf der Kanzel redet, nicht das, was irgendein Bruder oder eine Schwester zu dir redet, sondern das muss mehr wie bis zu die Ohren und zum Verstand gehen, sondern das muss tief in den Herzen gehen, wo du genau weißt, ich bin von Gott angesprochen, ich bin gemeint. Genau das hat Hagar erlebt. Gott redet mit mir. Uns erscheint nicht unbedingt ein Engel, was nicht auszuschließen ist. Gott sendet heute immer noch, kann Engel senden, die zu uns reden, nicht wahr? Wir lesen genug Zeugnisse, gerade in die muslimische Welt, was eine Wunder die erleben, wo Gott zu ihnen redet und sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Gott ist absolut nichts unmöglich. Aber in der Regel ist es doch, dass heute Gott durch den Heiligen Geist zu uns redet, richtig? Und er gebraucht dazu Menschen. Dich und mich oder sonst vielen Menschen, selbst einen Ungläubigen, kann er gebrauchen, wenn der zu dir was sagt, wo du hundertprozentig weißt, der hat was gesagt, was von Gott ist. Das hat mein Herz getroffen. Der Mensch muss es noch gar nicht einmal wissen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe meine Schwester besucht, also das ist jetzt wirklich Jahrzehnte her, die hat noch damals geraucht, Zigaretten, war eine starke Zigarettenraucherin und war schon jahrelang bekehrt gewesen und konnte sich einfach nicht von die Sucht trennen. Und ich bin ganz normal zum Besuch bei meinen Geschwistern runtergefahren, wir haben zusammen gegessen, haben Gemeinschaft gehabt und ich weiß bis heute noch nicht, was ich gesagt habe. Das weiß ich nicht. Wir haben auch über das nicht geredet gehabt. Wir haben nicht über die Sucht geredet oder sonst irgendwie was mit Bindungen zu tun hat. Mitnichten. Wir haben eine ganz normale menschliche Unterhaltung gehabt. Und in die Unterhaltung hat die plötzlich das Reden Gottes gehört und hat gesagt, Gott hat eben zu mir geredet. Ich bin jetzt frei von Rauchen. Ich habe erst gar nicht gewusst, was los ist. Ich habe gesagt, was? Ja, Gott hat jetzt zu mich geredet. Sag ich, ich habe doch jetzt gar nichts gesagt. Nein, hat sie gesagt gehabt. Ich habe zu Gott gesagt gehabt, er soll dies oder jenes zu mir sagen. Ich weiß es damals nicht mal, was es gewesen ist. Und du hast genau das ausgesprochen und das ist so tief in mein Herzen gekommen. Gott hat zu mich geredet, ich bin frei. Meine Nichte war dabei, wir waren ja als Familie versammelt, meine Nichte war vorbei, die ist vor Freude in die Wohnung rumgehupft, nach 2 oder 3 Minuten immer noch, ich bin frei von Rauchen, die konnte sich gar nicht einkriegen vor Freude. Und meine Nichte sagt, jetzt ist sie völlig bekloppt. Jetzt, seit 2 und 3 Minuten raucht sie keine Zigarette nicht und sagt, sie ist frei. Ne? Die spinnt doch. Nein, sie war wirklich frei, bis heute. Ist das so geblieben? Wenn Gott ganz persönlich im Herzen zu jemandem redet, dann weißt du, du bist gemeint. Ob es deine persönliche Errettung ist, ob es deine persönliche Situation ist. Wenn Gott klar redet, da musst du nicht ganz krampfhaft versuchen zu glauben. Das ist immer für mich wie, glaube nur, dann wird es passiert. Das ist immer wie für mich wie ein Hamster, der in seinem Rad ist. Und da rennt und rennt und rennt und rennt. So sehe ich das, mit, wenn zu mir einer sagt, nun glaube, dann wirst du geheilt. Wir sollen ja auch glauben, das kann ich ja nicht wegtun. Aber wir dürfen nicht Glauben verstehen, wie der Hamster in den Rad, glauben, 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 um dass es ja funktioniert. Sondern es ist ein Festhalten, ein Dranbleiben, ein Vertrauen, dass Gott es tut. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Wir dürfen Glaube nicht als Werke tun, wo Gott dann plötzlich nicht anders kann, wie reagieren und dich heilen. Versteht ihr, was ich meine? So sehe ich das. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mich bekehrt und Wir sind dann nach Kassel auf eine erste Glaubenskonferenz, war ich da gewesen. Und ich habe ab 18 Jahren, so ab meinem 18. Lebensjahr, ich war starker Raucher gewesen, habe ja auch sehr viel Alkohol getrunken. Ich habe ja jedes Wochenende, war absolut von Freitagabend bis Montag früh auf der Rolle gewesen. Also das war jedes Wochenende. Und ich habe dann nachher so eine Magenprobleme bekommen, dass ich solche Schmerzen immer gehabt habe, dass ich mich gar nicht mehr konzentrieren konnte. Solche Schmerzen, ich weiß nicht, ob du es kennst, solche Schmerzen, dass du hast, dass du nicht mehr klar denken kannst. Wenn ich LKW gefahren bin, ich habe schon Angst gehabt, dass ich auf der Seite ranfahren muss, weil ich keine Konzentration mehr habe. Ich konnte nicht mehr auf den Verkehr achten. Ich bin in die Nacht aufgewacht, schweißgebadet, völlig durchnässt, vor Schmerzen zusammengerollt habe ich mich im Bett wieder gefunden. Also ich habe Schmerzen gehabt, unerträglich. Ich habe Medikamente bekommen und die haben nicht wirklich geholfen. Und dann habe ich mich ja bekehrt und war auf diese Glaubenskonferenz. Und den ersten Abend, den ich da ankam, ich konnte gar nicht den Gottesdienst genießen. Ich habe solche Schmerzen gehabt, dass ich zurück in die Herberge aufs Zimmer fahren musste, weil ich keine Konzentration aufbringen konnte vor Schmerzen. Und den anderen Morgen, wo wir dann da hingegangen sind, ging das wieder leicht los. Und ein Bruder, ich war zusammen mit einem Bruder gesessen, und dann kam mir der Gedanke, da habe ich gewusst, Gott redet, lass dich die Hand auflegen und lass für dich beten. Und ich habe genau gewusst gehabt, das war so tief in meinem Herzen, ich muss jetzt für mich beten, dann werde ich davon von den Schmerzen frei. Und ehe ich es aussprechen konnte, neben mir, mein Bruder, sagt der zu mir, ich konnte es noch nicht einmal aussprechen, was ich im Herzen auf einmal bekommen habe. Sagt mein Bruder zu mir, Benno, darf ich für dich beten, wegen deiner Schmerzen, wegen deiner Bauchschmerzen, dass die nicht wieder so doll kommen. Und ich sage, genau das wollte ich dich gerade bitten. Und er hat für mich gebetet und von Sekunde an habe ich nie wieder Magenprobleme gehabt. Nie wieder. Ich sage immer, mein Magen ist wie ein Zuchthaus geworden. Da kannst du mit dem machen, was du willst. Der ist sowas von gesund, unglaublich. Aber das ist so, wenn Gott wirklich zu dir redet. Wenn Gott klar in dein Herzen redet, dann weißt du, dann ist das so. Dann ist das hundertprozentig so. Ich weiß, dass ich eine Begebenheit gehabt habe, meine Schwiegermutter, die sollte eine Wiedergutmachung bekommen aus der Schweiz von Sinti-Verfolgung, was gewesen ist. Und da in der Schweiz hat es da so eine Wiedergutmachungsstelle gegeben. Die haben so einen Fonds gehabt und da drin sind Gelder gesammelt worden. Viele Leute, die im Dritten Reich verfolgt worden sind oder durch Leid gegangen ist, wie Kinderheime oder sonst irgendwas, eine kleine Wiedergutmachung, eine finanzielle. So, und die hat den Brief bekommen, dass sie in den nächsten Tagen so und so viel Geld überwiesen bekommt aus diesem Topf raus. Und die hat sich natürlich mächtig gefreut. Und dann hat sie wieder einen Brief bekommen, dass sie leider der Topf leer ist und dass sie nichts überweisen erstmal können. Und die war total zerstört gewesen, hat sich erst so darüber gefreut und hat dann solche Nachricht bekommen und hat mir das erzählt. Und der Geist Gottes hat zu mir geredet und er hat mir ganz klar gezeigt, nein, das ist nicht der letzte Brief, sie kriegt noch einen Brief. Und sie wird das Geld bekommen, kannst du ihr sagen. Und das habe ich so frei rausgesagt. Gesagt, hör zu, der Brief, was du jetzt hier bekommen hast, ist nicht die letzte Antwort. Du kriegst in den nächsten Wochen eine Nachricht, dass du die Summe ausbezahlt kriegst. 14 Tage später hat sie einen Brief bekommen, dass jetzt doch Geld da ist, wieder reingekommen und dass sie die Summe überwiesen kriegt. Wunderbar, wenn der Geist Gottes ganz persönlich zu einem redet. Hast du das in dein Leben? Wir haben ja Juliane hat ja gesagt, wir können drüber Zeugnis geben. Hier nach die Predigt. Kannst du aus deinem Leben erzählen, wo Gott dich gesehen hat? Wo er sich in deinen Lebensweg gestellt hat? Du hast nicht Gott gesucht, sondern er hat dich gesucht. Und wenn du ihn gesucht hast, dann hat es dir Gott ins Herz gelegt. Dann ist es von Gott geschenkt. Wisst ihr, in der Bibel steht in, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben, richtig? Das ist ja das, wo an uns gerichtet wird. Das sollen wir tun, richtig? Aber hör zu, wenn es Gott dir in deinem Herzen nicht gibt, dann wirst du nie suchen, dann wirst du nie beten und dann wirst du auch nie anklopfen. Weil der Mensch von sich aus es nicht tut. Es muss durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirken. Das Fleisch ist gegen den Geist. Keiner von uns sucht von sich aus Gott, sondern Gott in seiner Gnade wendet sich zu uns und wirkt in unsere Herzen, dass wir ihn suchen. Schau, kommen wir zu dem letzten Punkt. Da heißt es nämlich, habe ich hier nicht den gesehen, der mich gesehen hat? Habe ich nicht den gesehen, der mich gesehen hat? Durch was ist ihr Schauen gekommen? Dadurch, dass Gott auf ihr gesehen hat. Dadurch konnte sie auf ihm sehen. Zuvor hat sie nichts von Gott gesehen. Zuvor ist sie gepflichtet von ihrer Situation. Da hat sie Gott nicht gesucht, da hat sie gejammert, aber Gott nicht gesucht. Aber Gott hat ihr gesehen. Wisst ihr, was mich an das erinnern tut? 1. Mose Kapitel 16, Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen am Wege Schur. Kennt ihr die Begebenheit, wo eine Frau auch am Brunnen jemanden begegnet ist? Jawohl, die Samariterin. War das ein Zufall gewesen? Die Bibel spricht, dass Jesus nach Samarien, ist es aus dem Kopf raus. Also Jesus hatte ein Ziel, Samaria. Und er musste an diesen Brunnen. Warum musste er? Er konnte einen anderen Weg auch nehmen. Zu jeder Zeit. Er musste dadurch. Warum? Genauso, weil er mit die Samariterin ein Date hatte, genauso wie mit Hagar. Er hat die Samariterin gekannt, durch und durch. Sie war ihm nicht fremd gewesen. Er hat mit ihr geredet. Da heißt es in Johannes Kapitel 4, Vers 16 bis 19, Jesus spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komme her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, hey, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wir können sehen, auch da hat Jesus genau in ihr Leben reingesprochen. Der war ihr total fremd, sie hat ihn gar nicht gekannt. Und plötzlich erzählt er ihr aus ihrem Leben und sagt, hör zu, mit dem Mann, was du jetzt zusammen bist, das ist nicht dein Mann. Und die anderen fünf Männer, gar nicht zu reden. Der hat genau gewusst, wovon sie spricht. Der hat ganz persönlich ihr Leben angesprochen. Die hat sofort gesagt, du, das muss ein Prophet sein. Wer sonst würde mich so kennen, durch und durch? Die hat das Reden Gottes gehört. Und weiter, der die Geschichte ja kennt von die Samariterin, können wir ja lesen, dass die in ihren Heimatdorf gegangen ist und Zeugnis darüber gegeben hat, dass Jesus zu ihr kam. Dass es vielleicht der Messias ist, auf den sie gehofft haben. Richtig? Und die aus Samarien, die Leute, die haben Jesus genauso aufgesucht, um von ihm zu hören. Und was sagen sie zum Schluss? Zum Schluss sagen sie, jetzt glauben wir, nicht weil du uns von ihm erzählt hast, sondern weil wir ihn gehört haben. Es ist uns selber im Herzen reingegangen. Es ist selber hat er uns angesprochen. Es ist Bestand in mein Leben gekommen, Jesus, Gott. Und sie haben angefangen, Zeugnis von ihm zu geben. Warum? Weil Gott ihnen selbst begegnet ist. Nicht, weil irgendeine Frau oder irgendein Mann oder irgendein Prediger sie was von Jesus erzählt hat, sondern weil sie selber in ihren Herzen Jesus erfahren haben, das Reden Gottes in ihr Herzen erlebt haben. Und genauso ist es in unserem Leben, dass wir das Reden Gottes gehört haben. Und du kannst heute Zeugnis darüber geben. Nach dieser Predigt am Jahresende kannst du Revue passieren lassen. Wie oft haben wir uns Zeit genommen, um dass Gott zu uns redet? Wie oft hat er wirklich in unserem Leben geredet? Auch als Kinder Gottes, die wir langjährig bekehrt sind, kann es uns passieren, dass wir im Alltag nicht wirklich Gott suchen und seine Reden vernehmen. Das brauchen wir, das ist eine Lebensquelle für uns. Wir brauchen das Reden Gottes für unser Glaubensleben. Wir brauchen diese lebendige Beziehung, sonst fangen wir an, Religion zu leben. Wenn wir die Bibel lesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich höre Gottes Reden. Klar kann ich es gar nicht hören. Ich höre Gottes Reden, wenn er durch seinen Geist zu mir redet. Und wir müssen es immer wieder suchen. Das ist nicht immer ein Automatismus. Es ist so wichtig, wie wir damit umgehen. Hast du es in dein Leben? Hörst du noch das Reden Gottes? Kannst du noch in dein Leben sagen, ja, Gott sieht mich. Gott sieht all meine Umstände, sieht, wie es mir geht, sieht, wie es in meinem Herzen aussieht. Kannst du das von dir sagen in den vergangenen Jahren, wenn du so Revue passieren lässt? Hast du diese Begegnungen mit Gott? Die brauchen wir. Die brauchen wir immer wieder als Kinder Gottes. Gibst du Zeugnis darüber? Zeugnis. Schau, wie Gott zum Zachäus geredet hat, wie er zu Hagar geredet hat, wie er zu die Samariterin geredet hat, hat vollkommen Auswirkungen auf ihr Leben gehabt. Hagar hat sich wieder demütigen können unter ihrer Herrin. Das musst du erst einmal kennen, wenn du weglaufst von jemandem, so transelierst wirst, dass du freiwillig zurückgehst. Hagar hat das gemacht, weil sie das Reden Gottes in ihr Leben erlebt hat. Zachäus, da hat das, was er sich genommen hat, mehr an Zoll, was ihm gar nicht zugestanden hat, hat er gesagt, gebe ich vierfach zurück. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich an die Armen. Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Eine echte Bekehrung. Das Reden Gottes, dass Gott ihn gesehen hat, ganz persönlich gemeint hat und er sich zu Gott bekehrt hat, hat Auswirkungen auf sein Leben gehabt. Genauso wie die Samariterin. Genau hat sich ihr Leben, sie ist eine Zeugin geworden, die erste Evangelistin. Die erste Evangelistin. Und durch ihr sind andere Leute zum Glauben gekommen, die genau dasselbe bezeugt haben. Nun glauben wir nicht mal, weil du uns das erzählt hast, sondern jetzt glauben wir, weil wir selbst überzeugt worden sind, weil wir selbst ihn gehört haben. Und das können wir uns nur als Kinder Gottes immer wieder neu wünschen, dass dieses lebendige Zeugnis in unserem Leben wirklich immer präsent ist. Wisst ihr, dann haben wir auch keine Schwierigkeiten, Leute was von Jesus zu erzählen. Wenn deine Bekehrung ewig lange her ist und deine Begegnung mit Jesus ewig lange her ist, dann lebst du in Erinnerung. Das ist gar nicht so präsent, das ist gar nicht so kraftvoll, das ist gar nicht so lebendig, das ist lange her. Und dein Zeugnis ist nicht lebendig, ist nicht kraftvoll. Aber wenn du deine Beziehung mit Gott lebst im Alltag, dass du Gott suchst, dass du Gemeinschaft hast, dann ist dein Zeugnis lebendig. Dann schmecken dir Menschen das ab, dass du jemanden hast, mit dem du lebst und der dich kennt. Gott. Amen. Und ich bin zum Schluss gekommen. Wer gerne Zeugnis geben will, wo Gott ihn gesehen hat, sein Elend, seine Lebenssituation, wo er genau gewusst hat, Gott hat mich gesehen. Gott hat gewirkt und hat gesehen, wie es mir geht. Wenn du weißt, wo dich Gott ganz persönlich in dein Herzen geredet hat und wo wieder so neue Kraft in dir reingekommen ist, wo du wirklich sagen kannst, ich habe wirklich einen lebendigen Gott, er hat zu mir geredet, kannst du Zeugnis geben. Wenn du sagen kannst, ich habe im vergangenen Jahr Zeugnis geben können von Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben, dann kannst du auch heute darüber Zeugnis geben. Amen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ein lebendiger Gott bist, der durch seinen Geist zu uns redet, Herr, der in unserem Leben wirkt, der unsere Gebete erhört, der in uns diese Kraft und diese Liebe und all das bewirken tut, Herr, dass wir Zeugen Christi heute und hier sein können, Herr. Und ich erbitte dich, dass du es immer wieder neu in unserem Leben wirkst, dass wir immer wieder neu uns danach ausrichten, dich zu hören, nach dir wirklich zu schauen, was du uns zu sagen hast, was du für unser Leben geplant hast, Herr Jesus. Herr, darum bitte ich dich, dass du in uns dieses Suchen wirklich wirken tust, Herr. Dass wir dich wirklich suchen, Herr, und deine Reden, Herr, wirklich vernehmen, dass wir nicht bloß sagen, von Hörensagen habe ich von dir vernommen, sondern wie Hiob sagen können, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen, Herr. Darum bitte ich dich, dass du es in unser Leben wirkst, so ganz neu, Herr, und dass wir die Kraft und deine Gegenwart so ganz neu in unseren Alltag, in unserem persönlichen Leben erleben dürfen. Darum bitte ich dich und dafür danke ich dir, Vater im Himmel, in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen.
Ich bin ein Nachtkömmling gewesen von 4 ältere Geschwister und meine Eltern waren nicht mehr die Jüngsten. Meine Mutter war 45, mein Vater 54 und das war in Kriegszeiten, 38, da kann man sich denken, war auch nicht die beste Zeit, ne? Aber ich war als Kind, wurde ich geliebt und ich habe das nie empfunden. Meine Geschwister waren dann noch begeistert, so ein Baby zu haben und so weiter und so fort. Ich weiß, meine Schwester, die war, glaube ich, damals ging zur Schule, und da hat sie erzählt, wir haben noch ein Baby und da ist die ganze Klasse gekommen und hat mich als Baby angeguckt. Das wollte ich hiermit aber gar nicht sagen, aber so ist es manchmal. Und dann, dann vergingen die Jahre und kam die Flucht und alles Mögliche. Und dann war es so, dass meine Eltern, die waren ja inzwischen schon alt geworden, die wohnten weiter weg von uns und die kamen nie zum Gottesdienst, weil da kein Bus fuhr und so weiter. Und dann, wir hatten damals schon ein Auto und dann bin ich immer jeden Sonntag oder auch so zur Bibelstunde hingefahren und habe sie abgeholt. Und da hat meine Mutter gesagt, jetzt weiß ich, warum du noch geboren werden musstest. Die wären sonst nie hingekommen. Und da sage ich, und das ist so, Gott sieht schon im Voraus, wie es uns geht. Und das kann ich auch sagen, in allen Situationen weiß ich, dass Gott da ist, dass er uns liebt und dass er uns durchträgt. Das wollte ich sagen.
Erlebt, mein Mann war ja schwer krank und nachher die Jahre wurden immer schwerer, die Demenz auch. Aber was eben entscheidend war, dass er sich dann bei der Intimpflege, die da kam, furchtbar gewehrt hat, geschlagen. Und es war furchtbar. Und ich habe oft gebetet, Herr, was ist das? Und ich habe viel gebetet. Und dann mein Sohn, der hat dann mal gesagt, er hat mir erzählt, er hat in der Gefangenschaft ganz Schlimmes erlebt. Aber man darf ihn da nicht drauf ansprechen. Und Barbara sagte auch, oh, da darfst du nichts sagen, der rastet aus. Naja, dann war die Pflege so weit, dass sie nicht mehr kommen wollte. Und dann kamen sie zu zweit und es war eben ganz schrecklich. Ich durfte auch nicht mehr helfen, die hatten Angst, dass ich dann vielleicht mal durch einen Schlag umfalle und sie wären nicht versichert. Und dann habe ich auch gebetet, habe gesagt, Herr, was soll ich denn machen jetzt, wenn da keiner mehr kommen will? Ich kann es doch nicht alleine und ich will ihn nicht weggeben. Ich weiß, das wäre das Ende für ihn. Wenn er dann mal klar wäre und ich käme, dann würde er gleich sagen, was machst du, warum hast du mich dahingegeben. Und was soll ich bloß machen? Ich kann es doch nicht alleine. Und dann hatte ich nachts einen Traum und da sagte der Herr, sprich mit ihm, sprich ihn an mit der Gefangenschaft. Und dann habe ich gesagt, das kann ich doch nicht. Dann schreit er, dann wird er wild. Ach ja, was soll ich denn machen? Er ist doch Demenz, ich kann ihn doch gar nicht ansprechen. Aber er hat mir nur gesagt, rede mit ihm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann musst du mir die Gelegenheit geben. Und dann schon am nächsten Morgen beim Frühstück hörten wir immer Lobpreislieder, das hörte er auch und gerne. Ne? Und da kam gerade das Lied, du vergibst mir all meine Schuld, du heilst alle meine Verletzungen, du salbest mein Haupt mit Öl, dass ich wieder gesund werde. Und dann habe ich innerlich gedacht, Herr, ist es jetzt? Und dann wurde er auch ruhig und dann habe ich ihn angesprochen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja sehr wichtig, das Lied ist interessant, man tut ja manchmal was, was nicht gut ist oder schimpft oder ist böse und dann ist es gut, wenn man vergeben kann. Und dann habe ich gesagt, hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht in der Gefangenschaft? Dann guckt er mich nur an. Ich sage, manchmal ist das ja so, dass man gequält wird. Ja, sagte er. Ich sage, kannst du denn da vielleicht vergeben? Er hat nichts gesagt. Dann habe ich nochmal gefragt, könnten wir vielleicht gemeinsam, ich sage das und du sagst es dann auch. Ja, und dann habe ich das gesagt, Herr, vergib mir all meine Schuld. Und ich sage, kannst du das laut nachsprechen? Und dann hat er das getan. Und daraufhin weinte er bitterlich. Es war so schlimm, dass ich dachte, das ist jetzt das Ende. Er schluchzte und weinte und weinte. Und dann wurde er wieder ruhig nach einer Zeit. Aber ich konnte dann auch gar nichts mehr sagen, habe dann gebetet. Und ja, der Tag lief dann so, dass er gar nichts aß, nur saß. Ich dachte, gut, wenn das Ende ist, dann hat er das jetzt noch alles vergeben können und aussprechen können. Und dann eben so nach und nach, das wurde plötzlich besser mit der Pflege. Und dann sagte mir die Pflegerin, ja, was ist denn passiert? Sie brauchen mir heute gar nicht helfen. Der ist ganz ruhig. Ich konnte es kaum fassen, dass es sowas gibt. Und dann war das dann nachher alles ganz gut. Ich konnte auch dabei sein und sprechen. Aber also ich konnte es kaum fassen. Vergebung. Dass sowas geschehen kann. Ja.
Ja, mein Vater ist ja vor 14 Tagen schon ins Krankenhaus gekommen mit Corona, mit 41 Fieber. Und meine Mutter hat dann auch ihn versucht zu besuchen und hat sich dann auf dem Nachhauseweg verlaufen. Sie war sehr aufgeregt und war natürlich auch krank. Und eine Woche später ist sie aus dem Bett gefallen und konnte sich nicht mehr bewegen, hat es geschafft, mich anzurufen. Sie ist ja 2 Stunden Autofahrt entfernt von mir. Und dann habe ich, sie wollte nicht, dass ich den Notarzt rufe, das habe ich dann aber trotzdem gemacht. Ich hatte sie dann weiter in der Leitung und habe gesagt, Mama, kannst du jetzt die Haustür aufmachen? Das wird gleich klingeln, du musst bitte die Haustür öffnen, schaffst du das? Die waren auch mit Schlüsseldienst da, also die hätten die Haustür auch aufgebrochen. Aber sie hat es geschafft und sie ist dann auch ins Krankenhaus gekommen. Zuerst in ein anderes Krankenhaus als mein Vater und dann wurde sie aber am Nachmittag verlegt und dann habe ich da angerufen, in das neue Krankenhaus. Ich sage, ihr Mann ist schon da, sie ist so verwirrt. Sie haben sie nur mitgenommen, weil sie keine vollständigen Sätze mehr sagen konnte. Sie hatte sich den Kopf gestoßen am Heizkörper, als sie aus dem Bett fiel. Und ich sage, ist es nicht möglich in ihrem Zustand, dass sie auf das gleiche Zimmer wie mein Vater kommt, dass die zusammen sind, das wäre sehr hilfreich. nein, wir haben nicht genug Betten frei und ihr Vater ist ja schon mit einem Corona-Patienten auf einem Zimmer, der ist ja in Quarantäne dann. Und dann habe ich auch nochmal auf der Station angerufen, ob das nicht möglich wäre. Nein, das ginge nicht und so weiter. Und dann bin ich nach Flensburg gefahren, einen Tag später, und siehe da, Gott hat das Gebet erhört, beide waren in einem Zimmer. Ist das nicht gut? Ja, es geht ihnen immer noch nicht gut. Also die Corona-Symptome sind jetzt abgeklungen. Sie sind nicht mehr in Quarantäne, aber Papa atmet sehr schwer. Er hat eine ganz schwere Nacht hinter sich, hat viel gehustet, auch Blut gehustet. Und wir wissen es nicht, ne? Wie es jetzt sich weiterentwickelt. Und meine Mutter ist immer noch auch im Kopf so verwirrt. Die hat mir eine falsche Zimmernummer genannt. Ich habe gesehen, in ihrem Terminkalender hat sie Arzttermine stehen. Ich habe da angerufen, um die zu verlegen. Das waren falsche Termine. Also sie hat alles durcheinander geworfen. Und in diesem Zustand kann sie auch unmöglich alleine nach Hause entlassen werden jetzt. Ich stehe also vor einem riesen Fragezeichen, wie es jetzt weitergeht. Müssen wir schauen. Aber ich weiß in all dem, dass Gott seine segnenden Hände über uns hält und es gut machen wird. Und noch eine kleine andere Anekdote. Gestern, ich bin ja seit einem Jahr mit der Firma Ionos in Kommunikation, weil unsere Arche-Internetseite, ich komme da nicht drauf, ich habe das Passwort nicht, ich habe das ja übernommen ohne Passwort. Und gestern hat es funktioniert. Gestern habe ich Zugriff bekommen. Das war so viel hin und her. Ich will das gar nicht im Einzelnen hier ausführen, aber der lange Atem hat dann doch geholfen. Und letzten Endes, wir haben jetzt die Zugangsdaten und wir können jetzt weiter da machen.
Ja, bleibt doch immer da. Das wäre vielleicht zusammen.
Einige von euch wissen drum, dass ich so einige Freunde habe in Israel, die mit dem derzeitigen Konflikt persönlich betroffen sind. Eine gute Freundin von mir ist mit verschleppt worden und ist vor ihrer Haustür abgelegt worden, ohne Kopf. Die Familie ist dermaßen geschockt gewesen. Aber die Gemeinde, zu der sie gehörten, kam ins Haus, alle, und haben gebetet. Und das, was ich jetzt um Weihnachten herum mitbekommen habe, ist, dass diese Gemeinde um das 300-fache angewachsen ist. Dass da ein Großteil der Orthodoxen Jeschua angenommen haben. Das ist auch etwas, was keiner von uns versteht. Dass irgendeiner so gehen muss. Aber das ist auch Gottes Plan. Er hat dadurch andere wiederum gerettet. Auch wenn die Trauer trotzdem im Herzen bleibt, um den Verlust. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen wird dort. Wir kriegen immer mehr Nachrichten und man weiß nicht, was man wirklich glauben darf. Die einen sagen so rum, die anderen sagen so rum. Südafrika verklagt jetzt Israel wegen Genozid. Wer weiß, was der Herr da noch vorhat. Ist das schon der Anfang der Verfolgung Israels wieder zu den letzten Tagen, die wir ganz klar wissen, wie es in der Offenbarung steht, dass alle Völker gegen Israel aufstehen? Lasst uns weiterhin beten, auf dass nicht unser, sondern sein Wille geschieht. Und wenn du dann deine Predigt, die war so gut, die hat mich dermaßen auch angerührt. Und du hast von dem Glauben gesprochen. Und das ist jetzt eine Überleitung schon zur Jahreslosung des kommenden Jahres. Ich glaube, Herr, hilf mein Unglaube. Lass uns das ganz bewusst ins neue Jahr mit reinnehmen und den Herrn um Hilfe bitten, in allen Situationen. So habe ich halt auch gewisse Probleme gehabt, die Jahreslosung zu bekommen. Ständig gab es Probleme, bis dahin, dass die Post das nicht richtig ausliefern konnte. Aber der Herr hat es gerichtet. Und ich darf ohne weiteres sagen, so wie wir es jedes Jahr halten, jeder möge sich seine persönliche Jahreslosung fürs Jahr ziehen.